Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ulrike Gerohs, mein Gast heute, seit September Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Eine Frau, der die Zeit in der aktuellen Ausgabe eine ganze Seite widmet. Und die Einladungszeilen vom sehr geschätzten Ijoma Mangold beschreiben, glaube ich, ganz gut, was da gerade so an Debatte alles zusammenkommt. Zitat: Ulrike Gerohs war ein Liebling der Linksliberalen und jetzt gilt sie als Impfskeptikerin, Putin-Versteherin und hat in ihrem jüngsten Bestseller abgeschrieben. So liest man das in der Zeit. Frau Gerohs, was ist los? Haben Sie sich verrannt?
Ich würde ja sagen, ein System ist dabei, sich zu verrennen. Also nein, ich glaube, ich bin immer noch die Alte. Und ich habe Herrn Mangold als ersten Satz in dem Gespräch gesagt, why did you leave the party? I think the party left me. Also vieles von dem, was ich mache, ist ja eigentlich daraus entstanden, dass ich in einer spezifischen, oder warum ich jetzt so angefeindet werde, ist ja dadurch entstanden, dass ich in einer spezifischen Diskussion, nämlich der Corona-Maßnahmen-Diskussion, eine andere Meinung, Position vertreten habe als viele aus meinem Umfeld, ja, aus meinem ehemaligen politischen Umfeld. Und das wurde halt nicht gutiert. Man wurde in dieser Diskussion dann tatsächlich sehr schnell angefeindet, ausgeschlossen, nicht ernst genommen, pathologisiert, was auch immer. Und das trägt sich jetzt nach. Und jetzt habe ich, das haben wir in dieser Sendung gesehen, in einer zweiten wichtigen zeitgenössischen Frage, dem Ukraine-Konflikt, auch eine, sagen wir mal, unübliche Position eingenommen oder eine, die nicht so ganz mit der Mehrheitsmeinung geht. Und das ist jetzt sozusagen mein zweites Herausfallen aus einer Diskurskoalition und es wird auch nicht gutiert, ja, und in dem Moment ist was passiert in der Öffentlichkeit und in dem Moment kommt man in die Kritik und wenn man in der Kritik ist, passieren dann viele Dinge.
Es passieren Dinge. Ich glaube, eine Sache können wir abräumen, denn das haben Sie selbst eingeräumt in Ihrem jüngsten Bestseller, Wer schweigt, stimmt zu, wo es eben um die Corona-Politik geht. Da haben Sie ein paar zu viele Stellen untergebracht, die Sie nicht vernünftig zitiert haben. Das kann man schon so sagen.
Das kann man so sagen, aber ich würde gerne Wert drauf legen, also einerseits, ich werde auch den Hörer und Hörerinnen ankündigen, ich werde zeitnah in wenigen Tagen ein Dossier zu den ganzen Vorwürfen ausführlich, auch die juristische Betrachtung und so weiter, auf meiner Homepage einstellen. Das wird dann, glaube ich, ab Mittwoch jeder einsehen können. Ich würde auch gerne sagen wollen, dass die Universität Bonn nach Prüfung der vorgebrachten Vorwürfe kein Plagiatsverfahren einrichten wird, weil es eben nicht substanziell genug ist. Also wird es kein offizielles Verfahren geben, so wurde mir beschieden. Und das Dritte ist, dass juristisch bei den Fehlern, die ich gemacht habe, von Urheberrechtsverletzungen zu sprechen ist und nicht von Plagiat. Autoren und Namen und Bücher wurden immer genannt, aber es wurde unsauber zitiert. Und das ist mir trotzdem wichtig, weil ich weiß, dass in der öffentlichen Vorverurteilung kein Unterschied macht, aber juristisch eben schon. Und vielleicht nur mal zur, ich sag mal auch zum Volumen. Ich habe einfach, ich sag mal, in den letzten 5 Jahren 10 Bücher geschrieben und viele, viele Artikel dazu. Und die ausgewiesenen Stellen, wenn man das einfach sozusagen dagegen legt, ja, also wie viele Stellen sind das, von wie viel Volumen Text in kurzer Zeit, das würde ich gerne to my credit in sozusagen anführen dürfen. Ja, das entschuldigt den Fehler nicht. Für den Fehler habe ich mich ja auch in diesem Zeitinterview öffentlich schon entschuldigt. Ich weiß auch, dass das an mir hängen bleiben wird, weil ja auch genau die Differenzierung, die ich jetzt versuche, in der öffentlichen Meinung wahrscheinlich auch nicht verfangen dürften. Interessant ist, dass ich auch hier beobachte, dass es eben eine Seite, wir haben ja leider sehr gespaltene Öffentlichkeiten und es gibt eine Seite der Debatte, die jetzt in diese Vorverurteilung sozusagen hineingeht und ein Exempel statuiert und es gibt natürlich auch eine andere Öffentlichkeit, die nehme ich durchaus auch wahr, die dahinter schon auch ein, sagen wir mal, durchsichtiges Spiel sieht, ja, dass da einfach, weil ich jetzt eine Person bin, die in die Kritik geraten ist wegen meiner Meinungsäußerungen, dass die jetzt eben durchleuchtet wird. Ja, also da gibt es auch wiederum in der Öffentlichkeit schon wieder geteilte Meinungen darüber.
Es gibt nicht wenige, Stichwort geteilte Meinungen, die auch mir gesagt haben, sie seien als Gast unserer Sendung so gar nicht mehr tragbar. Dem widerspreche ich entschieden. Sie sind hier und Sie werden auch wieder unser Gast sein. Aber ich will Ihnen auch ehrlich sagen, das, was ich an Ihnen schätze und weswegen Sie auch immer wieder unser Gast sind, diese Freude, eben wirklich unabhängig zu denken, gegen den Strom zu denken, es sich nicht einfach zu machen. Man merkt das auch an diesen Debatten, in dem, was Sie sagen, wie Sie es sagen. Und gleichzeitig mache ich aber auch eine Beobachtung und ich weiß nicht, ob das etwas ist, was Ihnen vielleicht auch in den letzten Wochen zu denken gegeben hat, dass sie doch eine Tendenz haben, auch rhetorisch übers Ziel hinauszuschießen. Es wird immer wieder zitiert, auch dieser Satz, den sie geschrieben haben. Zuerst räumt jeder in seinem Land, räumen wir auf, jeder in seinem Land. Also wo sie in relativ scharfer Sprache auch fordern, irgendwie die eigene Corona-Politik zu überprüfen. Sie zitieren schnell mal Studien und dann ist der Beleg vielleicht nicht so ganz da. Also ein bisschen Mäßigung auch in der Werbe und im Tempo der Ulrike Giro, wäre das
gerne,
etwas?
Gerne, ja, aber ich, wissen Sie, also ich finde, es ist immer eine dialektische Bewegung. Ja, durch meine Positionierung bin ich auch sehr in eine öffentliche, also ich bin nach vorne geprescht, um dieses Argument zu machen, dass die Corona-Politik einer Überprüfung bedarf. Dazu stehe ich im Übrigen. Ja, ich würde mich immer noch freuen, wenn es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gäbe und wenn wir das endlich vernünftiger und breiter in der Öffentlichkeit diskutieren würden, noch vehementer, welche Fehler gemacht wurden. Aber dann mit dieser Positionierung wurde ich natürlich auch in die Öffentlichkeit gezogen. Und in der Tat, ja, es ist auch sehr schnell gewesen, sehr vieles passiert, dann kam die Ukraine dazu. Das wird natürlich vielen auch nicht entgangen sein, dass ich da sozusagen auf hohem Tempo immer sehr viele Sachen auch kommentieren sollte, dann auch getan habe in so einer dialektischen Bewegung, Push-Pull. Und dabei sind mir tatsächlich wahrscheinlich auch ein paar schrille Töne abhandengekommen. Das möchte ich, auch dafür entschuldige ich mich. Ja. Aber die Mäßigung, die mir angemahnt wird und die ich glaube einzunehmen, die Mäßigung wünsche ich mir mit Blick auf die allgemeine Debatte. Also ich sage mal, bevor ich mich vielleicht unmäßigend verhalten habe, gab es vorher von einer, gab es einen Verfall der Debattenkultur in Deutschland. Ja, und es war schwer, das auszuhalten. Und wenn sozusagen die eine Seite überschießt, dann selber immer in der Mäßigung zu bleiben, ist, glaube ich, genau das Problem.
Ja, aber ich glaube, genau das wäre die Antwort. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Wenn sie das so beobachten, dass sie gerade dann sagen, ich verschärfe den Ton nicht meinerseits selbst, sondern sorge für Mäßigung. Und ich meine, das Problem ist ja, und das dürften Sie auch gespürt haben, man kriegt auch Freunde auf der falschen Seite oder Applaus von der falschen Seite. Er bewegt sich dann auf einmal in Kreisen und wird dort hofiert, bei denen ich glaube, dass auch Sie, Ulrike Giro, sich nicht unbedingt wohlfühlen.
Lass mal die Kontaktschuld, machen wir die mal gleich, ja, aber von wegen Mäßigung. Also es gibt ja einen Artikel, den würde ich vielleicht auch hier gerne erwähnen dürfen, der heißt die Treibjagd, ja, den findet man relativ schnell im Internet, Google Treibjagd, dann hat man das schon. Und da wird eigentlich rekonstruiert, dass auch diese Plagiatsfälle jetzt nicht vom Himmel fallen, ja, die sind jetzt nicht irgendwie sozusagen vor 10 Tagen in der Tat in die Welt gesetzt worden, aber die haben einfach eine Vorgeschichte, ja. Und man kann sich ziemlich genau angucken, welche Akteure dahinter stehen, welche auch gezielten Personen eigentlich seit letztem Jahr August, wo ich ja schon mal die erste Rufmordkampagne sozusagen über mich ergehen lassen musste, wieder eben auch gezielt, ich will nicht sagen, was Treibjagd, ja, ich, sagen wir mal Anführungsstriche, gehetzt wurde, ja. Und wenn man das monatelang macht oder mit einem gemacht wird, und ich dann tatsächlich, das möchte ich gerne ins Feld führen, auf all diese Anwürfe, die ich da tatsächlich wirklich sehr übergriffig über mich habe ertragen lassen müssen auf Twitter, und dann eben sagen kann, dass ich nach 8 Monaten nicht einmal auf die Personen, die das gemacht haben, in ähnlicherweise übergriffig auf Twitter geantwortet habe, dann ist das eigentlich auch schon, ich sag mal, schwer, ja, nämlich genau in der Mäßigung zu bleiben und nicht das zu tun, was die anderen tun. Es mag sein, dass, weil es sehr viel Druck auf meiner Person war, dass ich dann in anderen Situationen tatsächlich schrill oder auch hektisch geworden bin. Das möge man mir verzeihen. Was ich aber, glaube ich, nicht getan habe, ist, dass ich auf diejenigen, die mich da angreifen, das ist, wie gesagt, als Personenkreis kann man das, wenn man sich diesen Artikel anguckt, genau nachvollfolgen, dass ich übergriffig geworden wäre. Und bin jetzt froh, wenn ich das überleben sollte, ja, als öffentliche Person, bin auch dankbar, in dieser Sendung zu sein, tue mich auch heute besonders schwer, habe auch überhaupt kein Problem, das zuzugeben, dass es besonders schwer ist, vor allen Dingen, wenn man souveräne, originelle Positionen nach vorne argumentieren möchte, wenn man die vor dem Hintergrund zu einer Kampagne argumentieren muss, weil das führt ja nochmal dazu, dass man dann sagt, naja, der Giro kann man ja gar nichts mehr glauben und so weiter. Das heißt, durch die Destabilisierung meiner Person ist ja genau das passiert, was das Ziel war, nämlich, dass meine Argumente sozusagen nicht mehr redlich sind und denen nicht mehr zugehört werden muss. Und ich bitte nur alle, dass man das in Zukunft überall wieder trennen kann, dass ich natürlich, wie Sie jetzt sagen, von falschen Freunden gestützt werde. Das sehe ich auch so. Und das sind sicherlich Leute, mit denen man sich nicht schmücken möchte und so, denen man auch politisch nicht kongruent ist. Für mich ist eigentlich im Moment der Anstand auch so ein bisschen die Frage, also der Anstand im Diskussionsverlauf. Und ich freue mich über öffentliche Sympathien, ja, die ich auch bekomme. Und es ist im Moment eher nicht so meine Frage, diese Kontaktschuld, zu wem darf man da nicht gehen, weil ich allein das Argument der Kontaktschuld, um das nochmal zu sagen, auch nicht teile. Wenn wir wieder in eine befriedete Gesellschaft kommen wollen, dann müssen alle miteinander reden, und zwar ohne Vorurteile und ohne vorgriffige, übergriffige Verleumdungen. Da will man doch nicht hin, da möchtest du doch nicht stehen, weil Demokratie machen wir genau mit 100% der Gesellschaft, und wir müssen immer noch mal gucken, warum sind die denn da, wo die sind. Ja, ich möchte da nicht hin, aber ich wünsche mir wirklich ein anderes Diskussionsklima, und ich wünsche mir, dass wir nicht mehr mit diesen ad personam Angriffen kommen, um de facto Argumente vom Tisch zu wischen. Ja, und das ist genau, was Sie gerade gesagt haben, wir räumen auf und so weiter. Da werden einzelne Worte aus meinem Essay werden heraus. Für mich ist Aufräumen Putzlappen, ja, damit kein Fenster putzen, wie auch immer, damit keine Sachen unter den Teppich geklärt werden.
Ulrike Gero, ich merke an dieser Stelle, dass Sie das natürlich sehr umtreibt.